Werbung.
Eidwill bewegt Immobilien. Mit über 850 Kunden im Dachraum und mehr als 2 Millionen verwalteten Bestandseinheiten setzen wir neue Maßstäbe für modernes Immobilienmanagement. CRM, Mieter-App, Finance, Service und KI mit intelligenten Automations. Von innovativen Wohnungsbaugesellschaften bis zu großen Immobiliengruppen. Namhafte Kunden wie MVGM, Dobler Baubetreuung, Domizil Real Estate, Stadtsiedlung Heilbronn und viele mehr, die bereits jetzt auf Eidwill setzen. Jetzt Demo-Anfragen auf www.eidwill.com.
Und jetzt viel Freude mit der Kaffeepause von Conny.
Zur Koni-Kaffeepause begrüßen wir heute Sander van der Reit, Co-CEO und Gründer von Planradar.
Boah, so eine formelle Vorstellung habe ich von dir noch nie gehört.
Also wenn so hochkarätige Gäste da sind, dann ich bitte dich, ja, dann okay, na, lass ich mir schon was einfallen. Da
bin ich schon geschmeichelt. Ja.
Sander van der Reit ist in der Branche ja ein klangvoller Name. Mhm. Unseren Lesern bist du ja schon seit einem guten Jahrzehnt bekannt.
Wirklich, so lange?
Ja, bestimmt.
Wahnsinn. Das ist erschreckend eigentlich.
Findest du? 2013 habt ihr gegründet, da werden wir bestimmt schon mal was berichtet haben.
Ja, das stimmt. Ja. Na ja, gut, 2013, das rechte Jahr, Ende 2013 wurde das Unternehmen gegründet, stimmt. Und wir sind dann so Ende 14, Anfang 15 mit dem Produkt rausgegangen. Also da ist es dann so gefühlt
und ich
richtig losgegangen.
15, 16 hatten wir ja unsere erste Follow the Duck-Veranstaltung.
Da. Ja, das stimmt, ja, da war ich schon. Ja, ja, hast recht, ja, hast recht.
Wie würden dich deine Spielerkollegen vom SZ Marswiese beschreiben?
Also das ist aber eine unorthodoxe Frage vom Fußballverein, gut recherchiert. Wie würde ich mich beschreiben? Also mein erster Impuls wäre, dass ich es nicht sage hier im Podcast, weil wir am Fußballplatz geht es ja dann doch immer ein bisschen flapsiger zu. Aber wie würde ich mich beschreiben? Wahrscheinlich ambitioniert, hätte ich gesagt, und schnell. Schnell und mit Torricher. Früher zumindest, ist ja schon eine Zeit her. Ja.
Ist das, was man braucht als Verteidiger?
Ja, ich habe als Stürmer angefangen und bin dann Verteidiger geworden und deswegen habe ich dann immer noch recht viel Tore auch gemacht. Also ich habe da so in der Viererkette gespielt, so Cafu, den wirst du wahrscheinlich kennen, du bist zu jung, oder? So habe ich ungefähr gespielt vor vielen, vielen Jahren, glaube ich zumindest selber. Und da habe ich doch ein paar, immer so um die 20 Tore geschossen jede Saison.
Sensationell, dass man dich nicht abgeworben hat.
Ja, das, du, in Österreich ist Fußball nur ein Randsport.
Ach so. Welche Eigenschaften vom Fußballspielen haben dir beim Gründen geholfen?
Beim Gründen? Ja, sicher Torricher und einfach so dieses Mannschaftsgefüge auch. Also du kannst nur zusammen zum Erfolg kommen und quasi du musst es wollen auch. Also die Bereitschaft irgendwie da jetzt noch was draufzulegen, sage ich mal, auch wenn es wehtut.
Jetzt habt ihr Planradar 2013 gegründet. Das ist deine 8. Gründung.
Stimmt.
Was
gut recherchiert, sagen wir mal.
Was hast du die 7 Male zuvor gegründet und was ist daraus geworden?
Also ist tatsächlich schon die 8. Gründung, das stimmt. Die Gründungen davor, also das Unterschied, hier gibt es noch 3 Companies, sind up and running. Zweimal das Unternehmen verkauft. Das muss man aber nicht wissen, wenn man außerhalb von Österreich lebt, also im kleinen Rahmen, sage ich mal. Und zweimal erfolgreich liquidiert, sage ich immer. Das heißt, gegen die Wand gefahren sozusagen. Aber gerade da hat man auch viel gelernt. Und was vielleicht auch eine Besonderheit ist, ich habe die alle zusammen mit einem meiner Mitgründer, Ibrahim Imam, der auch bei Planradar dabei ist, haben wir alles zusammen gemacht. Also von der Uni weg. Wir haben zusammen studiert und haben dann von der Uni weg das erste Unternehmen gegründet. Das war damals im E-Procurement-Bereich, also E-Tendering, E-Sourcing, also Beschaffung. Und da hatten wir das Glück, dass das erste halbwegs funktioniert hat und das hat dann so die Grundlage oder die Basis für die ganzen Folgeunternehmungen gegeben. Mein teilweise, was auch dadurch bedingt, wo wir angefangen haben, das war so 2006, da gab es gerade in Österreich auch noch überhaupt kein Risikokapital oder VCs oder Business Angels, also bei uns gab es das gar nicht. Das heißt, wir haben dann unseren eigenen Cashflow generieren müssen für uns selber.
Also gebootstrapped.
Ja, also bootstrapped alles und haben dann auch natürlich Cashflow gebraucht, um den Entwickler zu bezahlen und auch um unser eigenes Leben zu bezahlen. Das heißt, wir haben dann parallel 2 andere Unternehmen gegründet. Einmal so eine Sales-Agentur, also die hatten wir über 70 Leute, die verkauft haben, also B2B, B2C, Door-to-Door, Point of Sales, einfach alles. Und dann auch noch eine Softwareentwicklungsagentur. Und da haben wir dann Softwareprojekte abgewickelt. Und daraus haben wir dann den Cashflow generiert, um ins Produkt zu investieren.
unfassbar.
Ja, clever. Das clever. War halt früher so, oder? Das war Distraction auf jeden Fall, aber das war der einzige Weg. Und ich meine, da sind noch immer andere Sachen dazu gekommen. Und ja, wie gesagt, gerade die, die gescheitert sind, also das eine war im Food-Bereich, also wollte so ein healthy Fast-Food-Chain wollten wir aufbauen. Und da haben wir quasi Wraps gemacht. Also da ist das damals modern geworden. Das war, glaube ich, so 13, 14, sowas um diese Zeit. Und da sind gerade diese ganzen Wraps gekommen. Und wir haben gesagt, hey, wir machen auf Basis von dem, probieren wir jetzt quasi so, sage ich, eine Art Vapiano aufzubauen. Ja. Oder das war zumindest die Idee. Und wir sind dann auch, ich meine, ich komme überhaupt nicht aus der Branche. Wir haben uns dann eigentlich die Branche angeschaut und haben gesagt, okay, du brauchst gute Standorte, Prime. Aber wenn du dort bist, zahlst du eigentlich für die komplette Fläche, aber das Einzige, was dir Umsatz bringt, ist die Verkaufsfläche. Das heißt, du musst irgendwie Produktion und Verkauf voneinander splitten. Dann haben wir uns eine Zentralküche genommen am Rande von Wien. Dort haben wir gekocht und produziert. Und da ist dann damals auch neu gekommen, das Vakuumieren von Jamie Oliver. Das heißt, wir haben dann einfach die Speisen vakuumiert und tiefgefroren. Dann hast du sie an die verschiedenen Verkaufsstandorte bringen können. Und dort musst du sie nur noch aufwärmen und die Toppings drauf. Und dadurch hast du auch nur eine kleine Betriebsanlagengenehmigung gebraucht, weil du eigentlich keine Küche hast, sondern nur aufwärmen. Das heißt, wir konnten dann an jeden beliebigen Standort gehen quasi. Und hatten halt über die Standorte super Produkt, hat wirklich super geschmeckt mit Ernährungsberatern zusammen, dass man dann gesagt hat, wir haben das alles gesund und hast die verschiedenen Varianten. Alles super Produkt, super. Aber Operations haben wir natürlich überhaupt keinen Plan gehabt. Also das hat uns dann eigentlich das Genick gebrochen in dem Fall, weil wenn, sage ich mal, wenn sie dann der Koch quasi statt 150 Gramm Rindfleisch jedes Mal 180 Gramm reinhaut und du schaust am Ende des Monats auf die Deckungsbeitragsrechnung und sagst, irgendwas stimmt nicht. Also das sind genau diese Feinheiten, die man wissen muss, und wenn man da vom Fach ist, weiß man das auch. Und für mich war da das größte Learning irgendwie, ja, du brauchst das Domain-Know-how. Also wenn du nicht in der Domäne bist und dir das alles erst anlernen musst, dann machst du sehr viele Fehler, die du sonst nicht gemacht hättest. Und das, sagen wir mal so, egal was du machst, du brauchst Domain-Know-how.
Das Domain-Know-how hilft dir dabei, dass andere dich nicht über den Tisch ziehen?
Nein, dass du die Sachen richtig machst. Das war ein rein internes Problem in den Operations. Wir haben irgendwie die Abläufe nicht im Griff gehabt. Und ich meine, man muss dazu auch sagen, wir haben das nicht hauptberuflich gemacht, sondern wir waren eigentlich die Muppets am Seitenrand. Aber am Ende des Tages, wenn du so wie jetzt bei Planada, da hatten wir von Anfang an mit Domagoj jemanden, der 10 Jahre lang in der Bauwirtschaft tätig war. Der hat natürlich viele Dinge gekannt und auch dieses ganze Domain-Know-how gebracht, und mittlerweile haben das alle Leute bei uns im Team im Blut, aber gerade am Anfang war das ganz wichtig. Und dann verstehst du die Abläufe, dann verstehst du die Kunden, dann kennst du die Probleme, und das ist eines der wichtigsten Dinge. Es geht auch ohne, aber dann musst du halt viel mehr Lernzeit einplanen.
Dann brauchst du länger, um auf das Level zu kommen, das ich jetzt erreicht habe.
Und dann wirst du viele Fehler machen, die du dir sonst vielleicht gespart hättest.
Was waren in den vergangenen 12 Jahren bei Planradar für dich die größten Herausforderungen?
Die größten Herausforderungen bei Planradar? Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, man kann mal sagen, bei uns ist es eigentlich immer in die richtige Richtung gegangen. In dem Sinne, Krisenpunkte hatten wir jetzt keine. Das waren natürlich immer große Fragezeichen, weil wir hatten die Covid-Krise, dann jetzt die ganzen Finanz- und Immobilienkrise. Das ist natürlich schon auch etwas, was uns berührt oder was uns trifft. Aber prinzipiell ist es immer in die richtige Richtung gegangen. Und ich würde sagen, so bei uns die größten Challenges, das würde ich jetzt nicht als Problem per se beschreiben, aber so quasi, das war herausfordernd, ist natürlich die Internationalisierung gewesen. Weil es gibt auch gerade im PropTech-Bereich meines Erachtens sehr wenige, die wirklich die Internationalisierung geschafft haben, sondern du hast eher immer regionale Lösungen. Und wir sind dann hergegangen 2019 und haben gesagt, hey, wir rollen jetzt unser Pattern zum damaligen Zeitpunkt mal in ganz Europa aus, und haben dann Ende 19, Anfang 20 ist es losgegangen, haben dann in Summe dann 12 Niederlassungen gehabt in Europa, in jeder größeren Hauptstadt. Und das war natürlich eine große Challenge, dass du sagst, erstens, du findest die richtigen Leute, das ist aus meiner Sicht Nummer 1 Challenge. Und zweitens, du schaffst es dann auch, dass du das ganze Mindset, die Kultur und dein Pattern ausrollst in all diese Länder. Also das war das sicher das Herausforderndste. Und dann In 22 haben wir angefangen, international zu gehen, also auch mit den Americas, also USA, Südamerika und aber auch Australien, Südostasien, Emirate, und das war ja auch vergleichbar, also da ähnliche Herausforderungen. Wir haben da auch zwischenzeitlich dann immer den Zugang geändert, weil du natürlich mit jeder Niederlassung, mit dem Standort, den du gründest, lernst du im Idealfall auch was dazu.
Ja.
Und wir sind am Anfang ganz stark in diesem Country Manager Konzept reingegangen und haben uns lokal auch Leute gesucht, die irgendwie schon ein Netzwerk haben oder schon Erfahrung haben, und haben dann aber gemerkt, dass für uns funktioniert es viel besser, wenn wir erfahrene Leute aus dem Team hinschicken, die schon Kultur kennen, die schon Zugang kennen, die unser Pattern kennen, dann hat es immer funktioniert. Mhm. Also quasi unser Plan oder Pattern, wie gehen wir in den Markt, wie machen wir diesen Bottoms-up-Move, nämlich auf die User gehen, Champions bauen und dann quasi ins Unternehmen oder ins Projekt wachsen von unten hinauf und nicht irgendwie top-down, dass man sagt, man hat 2 Jahre Sales-Cycle und verkauft irgendeine Lösung über das Board, und die dann unten vielleicht niemand anwendet. Also wir sind immer diesen Weg über den Anwender gegangen. Und ja, das, glaube ich, war eine Herausforderung, das in alle Länder zu bringen, und dann unmittelbar natürlich auch einer der Erfolgsgründe.
Der Anwender war begeistert vom Produkt und ist deswegen mit dieser Begeisterung nach oben gegangen und gesagt, wir brauchen es unbedingt.
Genau, der ist dann so unser Champion sozusagen. Ja. Also wir haben eine Strategie gehabt, der Anwender, der muss es wirklich anwenden, das muss dem einen Vorteil bringen. Mhm. Und der wird dann unser Champion, weil der erzählt dann natürlich, ja, das ist super, ich verwende das, dann kommen mehr Leute dazu, Maverick Buying, es kaufen mehr Kollegen, wollen auch Accounts, und dann wächst man sozusagen hinein ins Unternehmen oder auch ins Projekt, wenn da viele verschiedene beteiligte Unternehmen sind. Und dann ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn du sagst, du hast vielleicht dann 30, 40 Anwender schon in einem Unternehmen, dann kommt irgendwann die Einkaufsabteilung oder die Compliance oder IT und sagen, hey, was ist da los, wir brauchen da einen Rahmenvertrag. Nur zu dem Zeitpunkt bist du ja schon im Cashflow, bist du schon verankert im Unternehmen, und dann hast du eine viel stärkere Position. Und dann machst du einen Rahmenvertrag und dann geht alles weiter, aber das dauert ja natürlich dann immer. Und ich meine, diese Strategie, das haben wir nicht erfunden, das ist so ein bisschen dieses Atlassian Jira Playbook, wenn ihr das so sagt, Jira, die IT-Lösung, die sind auch immer so gegangen, wie die Anwender auf, bottoms up.
Also sehr stark nutzerzentriert. Heißt das auch in der Produktentwicklung bei euch? Gibt es sowas wie Usability-Testing? Ihr holt euch die Leute raus von der Baustelle und sagt, hier, guck mal, ist das okay? Also ist der Button für dich groß genug? Kannst du den mit Handschuhen auch bedienen?
Genau, ja, oder mit dicken Fingern. Ja. Ja, genau. Nein, also natürlich spielt das eine Rolle. Also wir haben jetzt mittlerweile so, das sind so friendly customers oder so ein Testing-Board aufgebaut, jetzt auch international, also mit teilweise Kunden oder Anwendern der ersten Stunde oder die uns besonders nahe sind, mit verschiedenen Partnern aus unterschiedlichen Ländern, wo wir auch immer reingehen mit den neuen Features zuerst und die mal austesten lassen und Feedback geben lassen, und wo wir auch Interviews führen mit unserem Produktmarketing oder dem Produktmanagement, um besser zu verstehen, okay, was sind deine großen Probleme aktuell oder was gefällt dir bei der Anwendung besonders gut oder was kann man noch verbessern. Und da wird immer viel Input geholt, das wird natürlich angereichert mit dem, was sagen unsere Sales-Leute, was brauchen sie, was sagt Marketing auch im Research, was lässt sich gut vermarkten etc. Und dann gibt es ein Konglomerat der Meinungen, und da gibt es dann auch so ein Product Board, wo dann jeder scoren und gewichten kann, die verschiedenen Vorschläge, und dann über alle Views drüber gibt es dann ein Final Scoring, und das fließt dann mit ein in die ganze Product Roadmap.
Das ist also ein strukturierter Prozess, wie
Da vorgeht. Das war es nicht von Anfang an, aber das natürlich, je größer du wirst und desto mehr Stakeholder es gibt, dann musst du einen strukturierten Prozess einführen. Sonst hat immer der Recht, der am lautesten schreit.
Und das habt ihr verhindert durch die Struktur und durch.
Genau.
Wer am lautesten schreit, sind das auch die Gesellschafter, die laut schreien mit Ansprüchen? Ich meine, ihr habt einen riesen Cap-Table mit 21 Gesellschaftern, wenn ich das richtig sehe.
Also im Cap-Table sind viele verschiedene Gesellschaften, das stimmt. Die sind aber zurückzuführen auf 10 Investoren, glaube ich, haben wir. Wir haben bei der Seed-Runde 4 geholt, dann bei der Series E 2 neue zu den bestehenden und bei der Series B nochmal 4 rein. Also wir haben 10 und die haben aber mit unterschiedlichen Gesellschaften oder Fonds investiert. Aber trotzdem sind es 10. Ist das schwierig? Eigentlich nicht, nein. Aber es ist natürlich ein Aufwand. Also ich meine, das ist immer die Frage, wie du es machst.
Ja.
Also ich bin eher ein Freund von dem proaktiven Stakeholder-Management. Das heißt, bei uns gibt es dann im Board, sagen wir mal, keine Überraschungen, sondern das ist schon im Vorfeld irgendwie abgestimmt und Meinungen eingeholt, und dass man, damit man auch weiß, wo es hingeht. Aber das gehört aus meiner Sicht zu einem professionellen Board oder Stakeholder-Management dazu.
Also es ist kooperativ und
sehr kooperativ. Also ich kann nichts Schlechtes sagen. Also unser Lead-Investor ist ja die Insight Partners aus New York, ist einer der größten IT- oder Software.
Über den Insight Luxemburg XI
sind die
mit 22,%
Ja, genau, das sind die. Also okay. Das sind unser größter Investor, hat so 22-23%, halten ihren Planradar. Und die haben, glaube ich, 80 Milliarden Fonds und schauen sich so pro Jahr 100.000 Firmen an und investieren dann irgendwie in 80 bis 100. Also schon ein Brand VC oder Crossover, also eine Mischung zwischen VC und PE. Und ja, dann noch einige kleine jetzt aus dem deutschsprachigen Raum natürlich von den Seeds mit. Und im Grunde alles sehr kooperativ, sehr proaktiv, aber das liegt auch damit zusammen, wie du deine Investoren handelst. Also wenn du proaktiv bist, wenn du Informationen offen teilst, wenn jeder weiß, ja, wo sind gerade die Challenges, was wollen wir machen, dann gibt es auch keine Überraschungen. Ich glaube, schwierig wird es nur, wenn irgendwie so die Erwartungshaltung und die Realität auseinandergehen. Also da ist Kommunikation ist der Schlüssel. Und ich meine, wir als Gründer halten ja nach wie vor, sagen wir mal, zwischen 40% und 45% vom Unternehmen. Also wir sind so, wenn du uns als Einheit betrachten willst, sind wir der größte Shareholder immer noch, ja.
Jetzt hast du gesagt, der Hauptinvestor ist eine Riesengesellschaft, die das professionell macht.
Ich bin mir sicher, alle anderen machen es auch professionell. Also, oder ich weiß nicht, was du jetzt meinst, Andreas, aber ich bin da, in meiner Erfahrung nach machen das alle unsere Investoren sehr, sehr professionell.
Davon gehe ich aus, ja. Also, die werden ja Strukturen haben, so hier dann
die
und dann brauche ich
Leute.
Ja, dann brauche ich die und die Zahlen. Die anderen werden das ja möglicherweise auch haben. Bist du da in so einer Reporting-Mühle?
Ja, natürlich, ja. Okay. Also, da gibt es monatliche und quartärliche Reportings, aber da hast du die Struktur aufgesetzt und das wird geführt, das macht unser Controlling-Team. Okay. Also
kommen auch nicht außer der Reihe angetanzt und sagen, was ist denn jetzt hier los?
Nee, da gibt es ganz klare Reporting-Strukturen und da wird abgestimmt. Das ist unser Template damit. Diese Zahlen liefern wir euch und ja, das ist halt so.
Ein ganz normaler Workflow sozusagen.
Ganz normaler Workflow. Das ist auch nicht, da ist auch nichts Außergewöhnliches dabei. Also typische SaaS-Metriken etc., natürlich die ganzen Umsatzzahlen und so weiter und so fort.
Jetzt haben die möglicherweise ein großes Glück, die Investoren, dass sie bei euch...
Die haben ein riesiges
Glück. Ja, absolut. Ja. Weil, dich und Ibrahim als Nukleus von der österreichischen Startup-Szene, möchte ich mal fast sagen.
Ja. Dankeschön.
Ja, Stadtland Waldorf, du hast ja gerade die Muppet Show gesagt, ne? Ihr seid so ein bisschen wie Stadtland Waldorf, ne?
Ja, das hast du jetzt gesagt, aber ja. Nein, also wir sind ja 5 Gründer und ich glaube, zu Anfangs war das auch viele Fragezeichen ausgelöst, wenn wir schon dabei sind, weil da hat es immer geheißen, naja, das sind 5 Gründer, bei 5 Leuten kannst du dich schneller mal zerstreiten, aber es sind alle 5 nach wie vor operativ an Bord und voll dahinter von Tag 1 bis heute und pushen das. Und das ist auch etwas, was nicht typisch ist, sage ich mal. Und um auf den zweiten Teil der Frage einzugehen, ja, das österreichische Ökosystem ist natürlich kleiner auch als das jetzt in den USA oder in England oder in Deutschland auch. Und ja, da sind wir sicher vorne mit dabei, ja.
Ihr werdet ja mitunter auch schon mal als österreichisches Unicorn gehandelt.
Ja, das ist immer, das kommt immer drauf an, wie der Public Market sich gerade bewegt. Also das ist aus meiner Sicht immer eher Finanzmathematik. Das hängt immer davon ab, welche Multiples werden gerade gezahlt. Und dann sind wir mal Unicorn, dann sind wir kein Unicorn. Also das ist, glaube ich, als Gründer sollte man nicht den Fehler begehen, auf solche Dinge zu achten, sondern eher darauf zu schauen, dass die Unit Economics im eigenen Unternehmen stimmen und dass entweder der Gewinn oder der Umsatz wächst. Oder vielleicht beides sogar noch besser.
Das heißt, davon lasst ihr euch nicht beeindrucken, sondern das nimmt man zur Kenntnis.
Also das ist dann natürlich, ja, wenn du jetzt eine Funding-Runde machst, dann ist das natürlich schon relevanter wegen der Verwässerung, aber im Daily-Business spielt das absolut überhaupt keine Rolle. Glaube ich auch nicht, dass das für irgendjemand anderen eine Rolle spielt, der erfolgreich ist.
Meistens sind ja so Parameter, an denen man irrtümlicherweise Erfolg misst, ne?
Ja, und das, ich meine, das vielleicht trügerisch. Es kommt vielleicht auf Geschäftsmodell ja. drauf an. Also wenn du jetzt sagst, du lebst B2C und du lebst ganz viel vom Hockeystick, dann spielt natürlich die öffentliche Wahrnehmung eine sehr große Rolle, ja. auch um neues Geld wieder zu adressieren. Zu bekommen. Wir sind ja im B2B-Bereich, das ist ein bisschen traditioneller, also bei uns ist dann weniger, oder also gibt es auch Hockeystick, aber es ist im Vergleich zu B2C, wenn es aufgeht, ist weniger Hockeystick, aber sehr
sustainable,
sehr ja, linear, vielleicht nicht, also wir haben uns schon, gerade am Anfang auch immer verdoppelt und verdreifacht jedes Jahr, aber du hast einen nachhaltigeren Umsatz. Also gerade bei Großunternehmen, wenn du da mal drinnen bist und Leistung bringst, dann muss man bei uns sagt man, da musst du schon den goldenen Löffel stehlen, um wieder rauszufliegen. Also das heißt, das ist nachhaltig, vor allem wenn du einen Mehrwert fürs Unternehmen erzeugst. Ob du jetzt sagst, du bist jetzt irgendwie im Kryptobereich und in der Nachhilfe zum Beispiel, dann bist du natürlich viel größeren Schwankungen ausgesetzt als jetzt im B2B-Bereich.
Klar, jetzt gibt es ja trotzdem konjunkturelle Schwankungen. Wir leben ja gerade, wir haben so eine...
Wieso, was meinst du?
Ich weiß nicht, wovon ich rede. Ich dachte eher an so eine konjunkturelle Delle, die man zumindest in Deutschland spürt. Vielleicht ist es bei euch in Österreich auch so.
Ja, nein, viel mehr noch. Ich glaube, bei uns in Österreich, wir sind da noch ein bisschen hinterher, auch Deutschland noch. Und vom Gefühl geht es ja jetzt schon wieder ein bisschen bergauf durch die Maßnahmen. Und ja, das hat natürlich schon auch einen Impact auf uns gehabt. Also jetzt die ganze... nennen wir es Immobilienkrise, nennen wir es Finanzkrise, was auch immer, Polycrisis, habe ich gehört. Das hat natürlich schon auch einen Impact auf uns gehabt, weil ja, wenn es weniger Projekte gibt, wenn es weniger Unternehmen gibt, also alle, die da in der Zeitung stehen, die umgefallen sind und nach wie vor umfallen, das sind auch unsere Kunden gewesen und das macht natürlich dann auch einen Impact bei uns. Mittlerweile sind wir aber zum Glück schon so internationalisiert, also so breit aufgestellt. Wir haben 16 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und es sind natürlich andere Regionen in anderen Konjunkturzyklen als jetzt im deutschsprachigen Raum. Also ich denke beispielsweise an GCC, also die Emirate oder Saudi-Arabien. Also da haben wir noch sehr, sehr hohe Wachstumsraten, wohingegen der deutschsprachige Raum natürlich langsamer ist. Wobei man, muss man wieder unter Anführungszeichen setzen, also wir hatten letztes Jahr trotzdem noch ein Umsatzwachstum von 20%. Klingt nicht so schlecht. Mir wird auch immer vorgeworfen, jammern auf hohem Niveau. Aber wir wollen eigentlich immer so 40-50% wachsen pro Jahr. Aber das ist in der aktuellen, so im Bottom-Cycle ist natürlich schwierig. Aber ja, wir wachsen nach wie vor.
Das internationale Geschäft kompensiert dann so ein bisschen die
Ja, das spielt mit rein. Also natürlich Europa ist für uns der wichtigste Markt nach wie vor. Aber du siehst halt auch, dass beispielsweise Spanien und Italien, da geht es auch schon wieder hinauf. Zumindest was wir sehen bei unseren Kunden. Und deutschsprachiger Raum hat immer ein bisschen geschwächelt. Wobei man jetzt sagen muss, wir sehen jetzt erstmals wieder, dass die User-Aktivitäten raufgehen. Das heißt, du siehst, es ist wieder mehr los in den Accounts von unseren Kunden. Ja. Das heißt, die arbeiten wieder im Umkehrschluss an den Projekten. Da ist wieder mehr Aktivität. Also ich glaube, diese Maßnahmen, die getroffen worden sind, es gibt positive Impulse. Und ich glaube auch im Summe spielt so dieses, ich glaube, es ist einfach so auch eine psychologische Grundeinschätzung, die ganz wichtig ist, dass diese Marktunsicherheit rauskommt.
Ja.
Und da gibt es natürlich ja jetzt die Impulse, die gesetzt wurden in Deutschland, sind super, auch für Österreich. Bei uns haben sie dann so ein bisschen die Kreditvergaberichtlinien auch gelockert, zumindest am Papier. In der Praxis ist noch nicht ganz angekommen, aber das passiert hoffentlich bald. Dann schießt halt dazwischen immer irgendjemand durch oder von der Seite wieder rein mit Zöllen und Ähnlichem, ohne da ins Detail zu gehen. Das erzeugt wieder Unsicherheit, aber ich glaube, so insgesamt sollte es langsam wieder in die richtige Richtung gehen.
Also Planradar und die Nutzung von Planradar ist auch ein Frühindikator für das, was in der Branche passiert? Wenn du sagst, die Nutzerzahlen gehen wieder rauf, die sind wieder aktiver in der Anwendung.
Also es ist konkret quasi die Aktivität der Anwender, der bestehenden Anwender, sehen wir, da ist wieder mehr Aktivität. Und daraus kann man schließen, okay, die arbeiten jetzt wieder weiter oder die haben neue Projekte etc. Und das ist so ein Frühindikator aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, das ist dann wieder nur eine Momentaufnahme, das ist natürlich nur ein Ausschnitt aus der Gesamtbranche, wobei der im Dachraum schon recht groß sein
sollte. Könnt ihr in eurer Anwendung differenzieren, Bestand und Neubau?
Könnten wir schon, machen wir nicht, weil wir prinzipiell, ich meine, das sind die Projekte vom Kunden. Also wir sehen dann natürlich die Aktivität, ja, wie viel wird eingeloggt, wie viele Tickets werden erstellt, aber gehen jetzt nicht rein und schauen spezifisch, ja, was ist da genau passiert.
Nein, ich meine, wenn ihr selektieren würdet, die Anwender, die Neubauprojekte machen und die Bestand machen und gucken, wo ist mehr Aktivität, das sind ja auch
interessante Zahlen. Ja, in der Vergangenheit war natürlich im Bestand, vorrangig Bestand, Infrastruktur, Aktivitäten, da ist gerade Neubau oder Entwickler, die sind dann eher ein bisschen langsamer unterwegs gewesen, um es positiv zu formulieren. Was ich sagen kann, ist, dass man quasi hier sieht, in Summe, also wenn ich auf die Benchmark drauf schaue, dass die Aktivitäten mehr werden.
Also im Grunde habt ihr euch ja mit dem, was ihr euren Kunden bietet, 2013 das zunutze gemacht, dass Daten plötzlich auf mobile Endgeräte kommen können, dass man mit den mobilen Endgeräten rausgeht auf die Baustelle, da was sieht. Mhm. Also ich sag mal, Smartphone ist dann irgendwie im Markt angekommen und ihr habt, oder Tablet, und ihr habt das nutzbar gemacht. Das war 2013 die Möglichkeiten der Technik genutzt. Welche Möglichkeiten bieten sich heute, die Technik zu nutzen und vielleicht Planradar auf ein nächstes Level zu holen? Ich denke so an Large Language Models, an Agentic AI oder Sprachsteuerung. Ja, ja. Was ist da bei euch in der Pipeline?
Ja, also du hast recht. Also wir haben so angefangen, das war quasi damals oder 15, wo wir dann auf den Markt gekommen sind. Das war der Ansatz, dass ich sage, statt Bleistift und Papier habe ich Devices, Smart Devices, Tablet, Smartphone mit dabei. Und da war so damals quasi der Wow-Effekt, okay, ich brauche jetzt
kein
Bleistift und Papier mehr, sondern ich habe das jetzt alles online und habe hier wirklich alle Informationen mit mir in meiner Hosentasche die ganze Zeit. Und auch die ganze Interaktion mit den ganzen anderen Kollaborationspartnern. Und einerseits, das ist nach wie vor einer der großen Treiber, weil nach wie vor, je nach Region ist es natürlich unterschiedlich, aber man kann so im Groben sagen, dass 50% der Kunden nach wie vor von Bleistift und Papier kommen zu uns, gerade im mittleren Segment auch. Also ich sage mal, die großen Enterprise-Kunden, die haben im Normalfall schon irgendeine Lösung. Aber das ist ein Treiber. Und der zweite Treiber, also was du angesprochen hast mit Innovation, also der tun sich ganz, ganz viele spannende Dinge. Wir haben auch immer so diese Politik der kleinen Schritte, also man muss die Anwender immer dort abholen, wo sie stehen. Also wenn man jetzt quasi mit der großen Keule rausfährt und sagt, ja, jetzt machen die KI-Agents alles für dich, ich meine, abgesehen davon, dass es eh nicht geht, aber das würde dir auch niemand annehmen. Und Dinge, die wir machen zum Beispiel ist, also wir haben jetzt, der ist sogar schon veröffentlicht, wir haben auch wieder so einen Planradar-Agent drauf, den kannst du prompten oder den kannst du fragen, hey, gib mir eine Zusammenfassung von dem Projekt, was sind alle meine offenen Punkte dort und dort. Also da kannst du auf die eigenen Datenbasis mit einfachen Textfragen deine Auswertung bekommen. Das macht das Leben
viel einfacher. Ist es auch sowas wie, sag mir mal, wie viele Steckdosen habe ich schon verbaut und wie viele sollen noch verbaut werden?
Genau, ja, das wäre so eine Ausbaustufe. Da ist natürlich dann immer noch die Accuracy dann immer eine Frage, wie genau kannst du die Daten tracken? Also das ist ja eine gute Brücke zu einem unserer neuen Features, nämlich Planradar Site View. Da kann man quasi so 360 Grad Kameras auf dem Helm anbringen und dann in einer einfachen Art und Weise seine Objekte, also sei es die Baustelle oder das Bestandsobjekt, begehen. Und mit einfach meine ich wirklich einfach. Also nicht, dass man irgendwie 10 Schritte geht, dann wieder 10 Minuten wartet, bis alle Daten verarbeitet sind und dann die nächsten 10 Schritte geht, sondern dass ich das locker und natürlich einfach durchgehe und sehr schnell diese ganzen Informationen erfasse. Und wir können dann das Bildmaterial automatisiert, eben da kommt auch wieder KI zum Einsatz, auswerten, wo befindet sich der Anwender genau auf dem Plan, also wird gematcht gegen die Plangrundlage anhand der Lichtverhältnisse, anhand der Strukturen und dann können wir automatisiert die ganzen Informationen richtig verorten am Plan. Und da können wir beispielsweise Sachen erkennen, ja, zeig mir überall, wo Feuerlöscher sind, jetzt als einfaches Beispiel. Und du hast die Steckdosen angesprochen, das ist natürlich dann auch eine Ausbaustufe, ja, erkennen, wo sind die Steckdosen und dann quasi die Vision ist, dass ich dann auch automatisiert solche Zählungen und Auswertungen fahren kann, weil das bedeutet aktuell natürlich noch sehr, sehr viel Aufwand auch, dass ich, wenn ich jetzt hergehe und beispielsweise die Ausschreibung oder die Planungsunterlagen gegen quasi die Ist-Situation matche und dann beispielsweise schaue, ob auch das ganze Material, was mir in Rechnung gestellt wurde, auch wirklich verbaut wurde. Und damit können wir das automatisieren. Da sind wir noch nicht ganz dort, weil da brauchst du natürlich eine sehr hohe Currency, also über 90%. Ja. Hätte ich gesagt, wir kratzen an den 90% gerade. Aber das ist etwas, wo wir investieren, wo es hingehen soll.
Also praktisch gesehen, der Nutzer zieht sich den Helm auf, läuft durch eine Wohnung oder durch eine Grundfläche und dann weiß er wenig später, was ist wo, wo sind die Steckdosen, wo fehlt vielleicht auch eine Steckdosenabdeckung in der Ausbaustufe, wo ist ein Lichtschalter, wo ist das Thermostat und dergleichen.
Jetzt und der größte Nutzen kommt ja auch noch, wenn man diese Begehungen dann periodisch macht. Also zum Beispiel kannst du dann...
Wo sind Unterschiede dann?
Ja genau, wo sind Unterschiede oder du hast dann quasi so die Time Machine auch. Weil wenn du die Begehung irgendwie jede Woche machst und dann sagst du, hey hoppla, ich habe jetzt die fertig verbaute Wand, was sind da eigentlich drinnen? Dann gehst du einfach am Timeslider zurück und schaust sie dir an, wo sie noch offen waren. Dann weißt du genau, hast du sozusagen komplettes Profil, alle Informationen.
Jetzt muss ich ja mit dem Helm durch das Gebäude laufen, wenn es hell ist. Also, oder wenn es Licht an ist.
Also ich gehe davon aus, ja, wenn es Licht an ist. Also, dunkeln würde ich nicht empfehlen.
Kann ich das nicht auch insoweit automatisieren, dass ich irgendeinen Roboter da durchfahren lasse, der nachts ist, wenn nichts los ist auf der Baustelle?
Und ja, also da gibt es auch schon verschiedenste Ansätze, eh auch schon seit längerem. Ich sage mal, im Commercial-Bereich, also jetzt denke an Lagerhallen etc., solche Themen, geht das natürlich leichter, wenn du sagst, du bist im Residential-Bereich, wo du ganz viele verschiedene Einheiten hast, wo es dann auch Türen gibt, wo es Abgrenzungen gibt, Internetsteuerung kann auch mal eine Rolle spielen. Da gibt es viele Ansätze in diese Richtung, auch schon länger. Vor allem auch mit dem Boston Dynamics Robodog, wenn du dich erinnern kannst an den. Also da haben wir auch ein paar Projekte gemacht, ganz cool. Zum Beispiel diesem IKEA, den Flagship-Store von IKEA in Wien, da haben die das eingesetzt viel. Also es sind schon viele coole Dinge, die man machen kann. Da wird aber noch einige Zeit vergehen, meiner Meinung nach, bis das im Day-to-Day-Use ankommt.
Wir hatten es ja gerade schon von den Daten, dass ihr die auch als Frühindikator im Grunde nutzen könnt. Was macht ihr mit den Daten oder was könnt ihr mit KI mit den Daten machen?
Also machen könntest du sehr viel mit den Daten, aber wir haben in unserem Grund-Setup das so gestaltet, dass die Daten alle beim Kunden sind. Also die gehören dem Kunden, die gehören nicht uns. Und wir haben da in Absprache mit verschiedenen Kunden dann so Ansätze, die sagen, hey, ich möchte rüberfahren mit diesem Agent über alle meine Daten, damit der dann meine Mitarbeiter supporten kann. Ja. Aber das ist dann immer etwas, was man quasi proaktiv gestalten muss. Und dann, dadurch, dass die ganzen Daten, die erfasst werden jetzt im Plan, sind ja natürlich hochstrukturiert. Also da gibt es, wie kannst du dir vorstellen, einen Mangel dokumentierst du, dann machst du ein Foto und dann beschreibst du in einem Formular, was ist da genau los, was ist da passiert und wie ist die Deadline und wer muss das wann erledigen. Das sind natürlich hochstrukturierte Daten, die du dann sehr, sehr leicht weiterverarbeiten kannst.
Also ihr habt keine eigenen Pläne zu sagen, wir haben noch eine Planradar-KI und geben künftig Frühindikatorenmeldungen raus oder geben der Bauwirtschaft Hinweise?
Nein, dazu gibt es aktuell keine Pläne, aber wie gesagt, das ist dann immer bidirektional mit dem Kunden so, wenn der drüber fahren möchte über seine Daten und über sein Portfolio, dann kann der Agent dort unterstützen. Aber es ist jetzt nicht geplant, dass wir da irgendwie...
Es ist kein Produktfeature, das bei euch standardmäßig dabei ist. Nicht, derzeit der nicht. Kunde muss euch aktiv ansprechen, sagen.
Nein, wir geben natürlich schon bekannt, ja, schau mal, diese Möglichkeiten gibt es, möchtest du das haben, ja oder nein? Aber da muss man auch dazu sagen, vielfach gibt es auch noch Berührungsängste. Also viele Leute sagen dann noch, nein, bitte nicht. Ich will da noch nichts machen mit der AI.
Dann noch zwei, drei Worte zum Schluss zu deinem Engagement als Investor. Mhm. Also bist ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit Imam auch Investor als Geldgeber tätig. Was sind für euch die Kriterien, wo ihr sagt, geiles Geschäftsmodell oder coole Sache, da guck ich mal genauer hin.
Ja, stimmt, wir sind als Business Angels mittlerweile auch aktiv. Da gibt es unterschiedliche Aspekte. Also wir schauen, und ich mache das auch mit Ibrahim immer zusammen, weil wir waren bis jetzt immer sehr erfolgreich zusammen und haben auch erfolgreich zusammengearbeitet. Und dann haben wir auch immer wieder zwei verschiedene Blickwinkel drauf. Und was uns interessiert, ist natürlich ein Bereich, wo wir uns gut auskennen. Also B2B-Software, da kennen wir uns aus. Auch so diese Phase, Wachstumsphase, Vertrieb aufbauen, das ganze Org-Design gestalten, rausgehen in den Markt, Internationalisierung, also alle diese Themenschwerpunkte, die vielleicht nicht von Tag 1 relevant sind, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich ein bisschen Umsatz habe, wo man sieht, hey, der Product Market Fit ist da, das funktioniert und jetzt möchte ich es unter Anführungszeichen richtig machen. Das ist so die Phase, die für uns interessant wird. Das ist auch ein bisschen untypisch, weil normal ist dann, okay, du gehst von Tag 1 mit rein und investierst eine Idee. Das interessiert es mich persönlich auch nicht so, weil da ist dann der Streuverlust irgendwie zu hoch. Und wir, für unsere kleinen Geldbörsen brauchen wir dann schon eine gute Einschätzung, hey, das funktioniert prinzipiell und jetzt helfen wir da beim Wachstum und mit den ganzen Erfahrungen, die wir schon haben. Und das Ziel ist so, dass wir so 2 bis 4 Investments pro Jahr machen und haben da jetzt schon einige interessante in den letzten Jahren und Monaten abschließen können. Und natürlich auch so PropTech, ConTech, Focus, ja auch nicht schlecht, da kennen wir uns auch ganz gut aus. Und dann auch international, also deutschsprachiger Raum, Emirate, Nordics, also schon.
Also international habe ich rausgehört. Und ganz konkret, wer darf sich mit welchem Geschäftsmodell bzw. welcher Idee bei euch melden?
Da melden darf sich jeder bei mir. Ich bin immer ein Freund des Austauschs, aber man kann immer was lernen. Aber ich würde mal sagen, wenn man so diesen ersten Fit hat, hey, das funktioniert, ich konnte schon ein paar Kunden überzeugen. Das heißt, ich weiß, meine Idee, für die gibt es Leute, die bereit sind, etwas zu bezahlen, für den Mehrwert, den ich schaffe. Und jetzt bin ich so in der Phase, dass ich mir denke, okay, wie wachse ich jetzt weiter, wie mache ich es richtig groß? Dann bitte immer gerne melden, wir haben da schon so viele Fehler gemacht und es freut mich immer, wenn ich da ein bisschen was weitergeben kann und natürlich nicht nur als Altruist, sondern auch als Investor davon profitiere, wenn es jemand anderer besser macht.